Bitte? Ja, ich sage nur ein paar Worte. Ja. Ich glaube, dass der Heilige Geist da ist und die Gegenwart Gottes. Denn die Zusage aus dem Wort Gottes ist, wo zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen, in Jesu Namen, da will er in ihrer Mitte sein. Und das macht den Unterschied zwischen, wenn du in eine Gaststätte gehst, um Abend zu essen, hast du auch Gemeinschaft, oder im Gottesdienst, dass die Gemeinschaft eine andere Ebene, da ist die Gegenwart Gottes da. Das macht einen Unterschied. Natürlich, wenn du ein Gotteskind bist, nimmst du auch die Gegenwart Gottes überall mit. Aber ich glaube an die, dass im Gottesdienst, wo heilige, geheiligte, gläubige Menschen sind, eine andere Dimension an der Gegenwart Gottes da sein kann. Und das ist ja das Schöne, wenn wir so, ich nenne sie die Berg der Verklärungserlebnisse. Also wenn Petrus, Jakobus und Johannes waren mit Jesus auf diesem Berg der Verklärung, das gehört noch nicht zur Predigt, das ist nur ein Vorspann, die waren da auf dem Berg und sie sind so eingehüllt worden von einer Wolke der Gegenwart Gottes. Und dann sagt einer von den dreien: Hier ist gut sein, lasst uns Hütten bauen. Für dich eine, für Mose eine und für Elia eine. Also in der Gegenwart Gottes ist es gut, ist es angenehm, ist es heilbringend. Und ich bedauere es, dass viele Menschen in dieser Welt und auch in dieser Stadt diese Dimension der Gegenwart Gottes noch nie erlebt haben. Das ist bedauerlich. Viele gehen zum Oktoberfest nach München, bezahlen horrende Preise für ein Maß Bier, horrende Preise für ein Hähnchen und ein bisschen Gemütlichkeit beim Schunkeln. Sehr teuer. Aber ich sage euch, ich verzichte auf so etwas. Die Gegenwart Gottes ist mir lieber. Da, wo Gottes Volk versammelt ist, dort ist es gut sein. Das war nur ein kleiner Vorspann. Wir kommen heute Morgen natürlich wieder zu unserem Thema, was wir schon letzten Sonntag angefangen haben. Es geht ja um die Advents- und Weihnachtszeit. Und Lukas und Matthäus sind die Evangelisten, die von den vier Evangelien sind zwei Evangelien, die über die Weihnachtsgeschichte berichten. Die anderen berichten nicht direkt, aber sie berichten direkt von dieser Weihnachtsgeschichte. Und Lukas eigentlich am ausführlichsten. Und deshalb möchte ich vom Lukas-Evangelium, wir haben letztes Mal Lukas 1, 26 bis 38 gelesen, heute möchten wir 39 bis 45 lesen. Jetzt muss ich das schnell meinen Zettel gucken. Ja, also. Also 39 bis 46, genau. So, jetzt dürft ihr, wenn ihr wollt, aufstehen. Könnt aber auch sitzen bleiben. Also, Lukas 1, 39 bis 45 aus der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es: Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, wie die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu mir geredet ist. Soweit mal dieser Text. Lass uns noch mal beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Bereitschaft, deinen Sohn in diese Welt zu senden, um Mensch zu werden wie wir, um das Menschsein zu durchkosten und auch uns Menschen zu retten von unseren Sünden. Dafür danken wir. Und wir danken dir auch, Herr, dass du uns die Vorgeschichte berichtest, Herr. Und wir bitten dich an diesem Morgen, Geist Gottes, leite uns auch heute in die Wahrheit deines Wortes, die Wahrheit deiner Welt, deiner göttlichen Welt und deiner göttlichen Wirklichkeit. Und lass dein Wort auf guten Herzensboden fallen, damit es unausrottbar verwurzelt und verankert ist in den Tiefen unseres Herzens. Darum bitte ich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ich möchte kurz vorab informieren, dass das Lukas-Evangelium das Evangelium ist mit der Betonung auf das Wirken des Heiligen Geistes. Auch die Apostelgeschichte, man nennt auch die Apostelgeschichte die Geschichte vom Wirken des Heiligen Geistes. So, wenn du über den Heiligen Geist mehr lernen willst, dann lies das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Dort findest du Ereignisse, die mit dem Wirken des Heiligen Geistes in Verbindung stehen. Auch, und wir sind eigentlich, ihr seid mehrheitlich Frauen hier anwesend, Lukas-Evangelium ist das Evangelium, ich möchte nicht sagen das Evangelium der Frauen, sondern es ist das Evangelium, das auch den Aspekt der Frauen mit integriert. Die Frauen begleiten Jesus auf seinen dreijährigen Dienst. Sehr interessante, scheinbar nebensächliche Bemerkung, aber sehr interessant. Und vieles andere mehr. So, und auch bei dieser Weihnachtsgeschichte und auch bei dieser Vorgeschichte dieser Geburt Jesu spielen zwei Frauen eine bedeutende Rolle, nämlich die Maria und die Elisabeth. So, jede Geschichte hat irgendwie eine Vorgeschichte. Auch die Geburt Jesu hat eine Vorgeschichte. Wie kommt es dazu, dass das und das passiert? Wie kommt es dazu? So, zwei von Gott, es geht um zwei von Gott begnadete Frauen. Also Frauen, die Gottes Gnade empfangen haben. Die Maria, die Mutter Jesu und Elisabeth. Die Gnade von Gott, und das bedeutet, dass Gott in ihr Leben eingegriffen hat zum Guten. Gott hat eingegriffen, um eine gute Entwicklung auszulösen. Wenn Gott spricht, die Worte Gottes lösen etwas aus, sie lösen Prozesse aus, sie stoßen etwas an, damit eine Entwicklung zustande kommt. Und hier bei der Maria, das haben wir letzten Sonntag gehört, Maria wird von dem Engel Gabriel besucht und der Engel Gabriel bringt ihr die Botschaft, er begrüßt sie und sagt, sei gegrüßt, Begnadigte, du begnadigte Frau, du Frau, die Gnade empfangen hat. Der Herr ist mit dir, das ist ganz wichtig. Gott ist an ihrer Seite und wir wollen auch haben, dass Gott an unserer Seite ist, an deiner Seite, an meiner Seite. Mit Gott kann ich über Mauern springen. Mit Gott können wir alles Mögliche bewältigen. Mit Gott sind wir auf der Siegerseite und so weiter. So, Der Engel sagt, du bist eine begnadigte Person. So, Gott hat Gnade geschenkt der Maria und er hat auch Gnade geschenkt der Elisabeth. Warum? Weil Maria war eine junge Frau, sie war natürlich auch Jungfrau, aber eine junge Frau, die für Gott gebraucht werden sollte, um den Erlöser der Welt zur Welt zu bringen. Das war die Gnade. Und Elisabeth war eine alte Frau, eine hochbetagte Frau, die unfruchtbar war, aber Gott hat zu ihrem Mann gesprochen, zu Zacharias, als er im Tempel diente, in der Gegenwart Gottes, spricht Gott zu Zacharias, deine Frau wird schwanger werden. Hochbetagt. Biologisch unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und sie wird einen Sohn empfangen und so weiter. Ich lese euch das vor, weil das ist sehr, sehr klare Information. Lukas 1, 5 heißt es, es war in den Tagen des Herodes, ich fasse das zusammen, ein Priester mit Namen Zacharias und seine Frau war aus den Töchtern Aarons, aus einem Priestergeschlecht. Elisabeth war eine Priestertochter. Und ihr Name Elisabeth, beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, also Zacharias und Elisabeth, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. So, das ist die Familienvoraussetzung für Elisabeth und Zacharias. Und jetzt sprach der Engel zu Zacharias, dein Flehen ist erhört. Und das sagt uns Folgendes. Ich bin überzeugt, Elisabeth und Zacharias, die ungefähr hochbetagt, vielleicht in den 80ern war, also 80 Jahre alt ungefähr, ich schätze das einfach, und die haben garantiert viele Jahre um ein Kind gebeten. Gebetet und gebetet und gebetet. Nichts ist passiert. Jetzt kommt ein Engel zu Zacharias in den Tempel und sagt, zu einem Zeitpunkt, wo menschlich gesehen alles vorbei ist, alles zu Ende, unmöglich. Jetzt spricht Gott und sagt, deine Gebete sind erhört. Das ist doch ein Trost für uns, oder? Also für mich ist es ein Trost. Über die menschlich gesehen günstige Zeit hinaus handelt Gott und sagt, jetzt ist meine Zeit. Gott kann, wenn er will, alles machen. Dein Flehen ist erhört, Elisabeth. Deine Frau wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen, denn er wird groß sein vor dem Herrn und schon von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Kinder können schon, bevor sie geboren sind, mit Heiligem Geist erfüllt werden. Ist doch super, oder? Gott kann schon ungeborene Kinder segnen und dort Wohnung machen. Der Johannes der Täufer hat das so erlebt. So, zwei Frauen, die Gnade gefunden haben vor Gott. Und jetzt, was passiert danach? Maria hört diese Botschaft, sie sagt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann geht der Engel weg. Und jetzt ist diese Maria da. Schwanger erwartet ein Kind. Und das haben wir letzten Sonntag ja in der Predigt gehört. Wie soll das geschehen, dass da ich keinen Mann erkenne? Ja? Ich soll schwanger werden. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Wir haben ja keinen Mann. Also sie ist eine gläubige Frau, aber sie bleibt nüchtern. Hey, wie soll das zugehen? Und Gott sagt, der Heilige Geist über den Engel, der Heilige Geist wird dich überschatten. Er wird über dich kommen. Und das, was in dir heranwächst, das, was geboren werden wird, wird heilig sein, nämlich der Sohn Gottes, der Erlöser. Nun, mit dieser, nachdem der Engel weg war, heißt es, Maria war in Eile, oder ich lese das in Vers 5. Das heißt da, Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judäas. Warum ist Maria in Eile? Nun, Gott hat gesagt, du wirst schwanger sein. Ich weiß nicht, ob diese Zeugung noch geschehen ist, als der Engel noch da war oder danach. Auf jeden Fall nicht ewig lang danach. Also nachdem der Engel weg war, heißt es einfach, Maria aber machte sich auf danach und noch etwas. In Vers 26 bis 38, die letzte Predigt, da steht in Vers 6 und 37 der Hinweis des Engels, deine Verwandte, also die Elisabeth, ist schon im sechsten Monat schwanger. Ich kann das ja noch kurz lesen. Vers 36 heißt es, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter, und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Eigentlich dachte ich, hey, das ist jetzt nicht so wichtig, als ich mich letzten Sonntag vorbereitet habe. Aber wisst ihr, wenn Gott etwas sagt und wenn da im Wort Gottes was steht, ist alles wichtig. Alles ist wichtig. Wisst ihr, warum das wichtig ist? Stellt euch vor, die Maria, die ist jetzt schwanger geworden vom Heiligen Geist. So, wo gehst du hin? Damals war das ja anders wie heute. Heute gibt es ja viele alleinerziehende Frauen. Heute ist es ja, die Regierung kümmert sich darum, dass die Alleinerziehenden auch versorgt werden, finanziell unterstützt werden und. Noch vor 60 Jahren war das noch eine Schande, ein Kind zu bekommen ohne eine reguläre Ehe. Heute sind es ganz anders. Und damals, zur Zeit Jesu, war es erst recht eine Blamage, eine totale Schande, wenn du ohne Mann schwanger warst, also wenn du praktisch außerehelich ein Kind bekommen hast. Nun, Maria hat dieses Problem, hey, ich bin jetzt schwanger, mit wem soll ich reden? Es ist ja so, die Frauen, die, wenn die ein Problem haben, das ist meine Erfahrung, die möchten gern mit jemand reden, ja, den Freundin oder irgendwie. Wenn die Männer ein Problem haben, die ziehen sich zurück in die Höhle und überlegen, wie sie eine Lösung finden. Aber die Frauen, die wollen mit jemand reden, ja. So, Maria hat jetzt ein Problem, sie ist schwanger, sie ist aber noch nicht, sie ist zwar nach dem Gesetz verlobt und damit nach damaligem Recht sogar schon wie verheiratet, aber die Hochzeit war ja nicht vollzogen. So, jetzt heißt es, sie geht in Eile von Nazareth in eine Stadt im Bergland Judäa. Das waren einige Tagemärsche. Also das war nicht kurz mal in die übernächste Straße in derselben Stadt, sondern das waren bestimmt, ich weiß nicht, 30 Kilometer, 20, 30, ich schätze einfach. Also auf jeden Fall, das war eine Riesenstrecke von Nazareth ins Bergland Judäa. Das war nicht gerade so kurz und sie muss gehen. Aber sie tut es. Und jetzt kommt sie in dieses Haus des Zacharias, in dieses Bergland. Maria, und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Sie begrüßt die Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß der Maria hört, hüpft das Kind in ihrem Leib. Das hat sich bewegt, da ist was passiert in diesem Mutterleib. Im sechsten Monat, da sieht man ja schon, dass du schwanger bist. Und die schon schwanger waren und die Väter, da siehst du dann irgendwo, bewegt sich da so ein Bubbel und das ist vielleicht ein Bein oder ein Ellenbogen oder was weiß ich was. Das Kind hüpft in diesen Mutterleib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt, rief mit lauter Stimme und so weiter. Also, Menschen, die von Gott gesegnet sind, wie Maria und Elisabeth, warum sind sie gesegnet? Warum ist Maria eine gesegnete Frau? Menschen, die von Gott gesegnet sind, sind auch ein Segen für andere Menschen. Also wenn du Segen empfängst, kannst du auch ein Segen für andere sein. Du bekommst von Gott und andere bekommen von dir. Der Segen fließt weiter. Und so war das bei Maria. Warum war das so? Maria willigt in das Handeln Gottes in ihrem Leben ein. Sie stimmt zu. Es heißt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. In anderen Worten, ja, was Gott gesagt hat, ja, ich mache mit, ich bin dabei, ich stimme zu, ich will das auch, was Gott will. Nochmal, sie hätte auch Nein sagen können. Nein, ich will nicht. Manchmal willst du was von jemand und er sagt, nein, will ich nicht. Aber sie sagt, ja, ich will es. Warum? Weil Gott es so will. Und wenn Gott etwas für uns will, dann will er was Gutes für uns. Glaubt ihr das? Gott will Gutes für uns. Ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens. Und nicht zum Unheil. Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. So, Maria willigt ein in das Handeln Gottes in ihrem Leben. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach Gottes Wort, nach deinem Wort. Erster Gedanke. Zweiter, Maria ist Gott hingegeben. Hingegeben. Ihr Leben liegt in Gottes Hand und liegt auf Gottes Opferaltar. Sie steht Gott zur Verfügung. Es gibt viele Menschen, die behaupten, Christen zu sein. Aber die Frage ist, wenn Gott was von ihnen will, ob sie immer Ja sagen oder ob sie sagen, das Ja, aber das Nein. Das ist meine Angelegenheit, darüber bestimme ich, darüber lasse ich nicht mit mir verhandeln. Versteht ihr? Wir sagen zu Gott Herr. Die Bibel sagt, manche sagen Herr, Herr. Und warum, Jesus sagt, warum sagt ihr Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Das ist eigentlich eine Lüge. Du sagst Herr, aber du nimmst ihn als Herr nicht wahr. Oder du respektierst ihn nicht als Herr. Du sagst Herr, Herr und tust nicht, was ich sage. Dann kannst du es bleiben lassen mit dem Herr. Das ist eine Selbsttäuschung. Wenn wir zu Gott Herr sagen und tu nicht, was er sagt, ist eine Selbsttäuschung. Er ist nicht dein Herr. Der Herr darf dir sagen, was er von dir möchte. Und Maria hat gesagt, ja, ich mache mit, ich stimme zu. Gott schenkt ja manchmal auch Menschen Berufungen. Er möchte ihnen Berufung schenken. Er möchte sagen, hey, pass auf, ich möchte dein Leben an dem Platz haben. Ich möchte, dass du dich entwickelst dahin. Und denkst, boah, das kann ich nie. Wie soll das geschehen? Wie soll das geschehen, dass ich keinen Mann habe? Gott kümmert sich drum. Wenn es für dich unmöglich ist, Gott macht alles möglich. Mose hat auch mit Gott diskutiert. Ich glaube, wir alle haben schon mal gespürt, der Herr möchte das und haben es nicht getan, wenn wir ehrlich sind. Gott kam zu Mose an diesem brennenden Dornbusch und sagt, hey, zieh deine Schuhe aus, dieser Ort ist heilig. Und dann sagt Gott, geh nach Ägypten, sag dem Pharao, lass mein Volk ziehen. Und dann sagt Mose, ach Herr, weißt du, ich kann nicht gut reden, schick doch jemand anders. Gott sagt, nein, du gehst, ich gebe dir Aaron mit. Aaron kann auch reden, kann für dich reden. Ja, aber wenn ich nach Ägypten komme, ja, was soll ich sagen? Welcher Gott schickt mich? Dann sagt Gott, ich bin der Ich Bin. Das ist mein Name. Und als Zeichen kriegst du noch wirf mal deinen Stab auf den Boden. Der Stab fällt auf den Boden, der Stab wird zur Schlange. Dann sagt Gott, nimm die Schlange beim Schwanz. Also natürlich gesehen nimmst du die Schlange nicht am Schwanz, denn die Schlange, wenn du sie am Schwanz packst, dreht sich rum und beißt dich. Nein, Gott sagt, nimm sie beim Schwanz. Und was passiert? Sie wird wieder zum Stab. Manchmal will Gott für uns Dinge, da müssen wir unseren Verstand kreuzigen, unsere Vernunft kreuzigen, unsere Logik, auf die wir so stolz sind. Wir sind ja so stolz als Westeuropäer für unsere Bildung und unseren Verstand und wie wir logisch sind und. Und dann sagt manchmal Gott, hey, pass auf, wirf das alles weg. Ich will dir zeigen, wer ich bin. Ich bin Gott. Und deine Logik kannst du mal auf die Seite legen. Du sollst mir gehorchen, was ich will. Und dann wirst du die Wunder Gottes sehen. Amen. Ja, das ist unser Gott. Das ist eine andere Dimension der Gegenwart Gottes. Maria ist Gott hingegeben, so wie Paulus, der in Römer 12 sagt, leg deinen Leib auf den Opferaltar, stell dich Gott zur Verfügung. Das ist dein vernünftiger Gottesdienst. Wisst ihr, viele Leute in dieser Welt machen Gottesdienst. In Indien sind sie Hinduisten und da werfen sie Kinder in den Ganges, um Gott zu opfern, ihre eigenen Kinder. Die Kühe sind heilig, die Ratten sind heilig, wenn sie in den Tempeln rumlaufen. Die Natur, vieles in der Natur ist heilig, das ist ihr Gottesdienst. Das ist für Gott, für unseren Gott, kein Gottesdienst. Unser Gott sagt, hey, pass auf, ich will nicht deine Blumengeschenke und auch nicht Lebensmittel als Geschenke, ich will dein Leben. Leg mir dein Leben, stell mir dein Leben zur Verfügung, damit ich dich gebrauchen kann, in dieser Welt etwas auszurichten. Das ist dein Gottesdienst. Besuche die Witwen und die Waisen und halte dich rein im Herzen. Das ist Gottesdienst. Also, was manche Menschen unter gläubig verstehen, das ist echt erstaunlich, was da zustande kommt, wenn man das mal untersuchen würde. So, Maria, sie ist willig, Gottes Willen zu tun. Sie ist Gott hingegeben und damit ist sie sagt, dein Wille soll es geschehen. Und das hat auch Jesus gesagt in Gethsemane. Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, aber nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Was sagt uns das? Manchmal fällt es uns schwer, selbst Jesus ist es schwer gefallen, diesen Weg der Erlösung ans Kreuz zu gehen. Jesus ist unser Vorbild. Manches wird uns schwerfallen. Und die Frage ist, sagen wir dann trotzdem, ja Herr, ich will den Weg gehen. Ja Herr, ich mach's. Ja Herr, und wisst ihr, Gott weiß das auch, dass es uns manchmal schwerfällt. Deshalb sagt er uns nicht alles, sondern sagt, pass auf, so wie Abraham, zieh aus deiner Heimat, aus deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich will es dir geben. Abraham zieht aus. Zum Glück weiß er nicht alles, was auf ihn wartet unterwegs. Und so ist bei uns auch. Gott sagt, hey, geh mit mir den Weg. Ich will dich dahin führen. Aber er sagt nicht am Anfang gleich alles, was, wenn wir heute wüssten, was noch in unserem Leben geschieht. Ich glaube, vielleicht würden wir sogar verrückt werden, weil wir es nicht aushalten könnten, weil es vielleicht zu schwer für uns zu ertragen wäre. Deshalb ist es gut, dass wir nicht alles wissen. Es ist gut. Es ist gut, dass wir nicht wissen, jeden Tag hat seine Sorge. Es ist gut, dass Olga nicht gewusst hat, als sie mit dem Auto und ihrem Mann nach Reutlingen gefahren hat, dass an dem Tag ein Unfall passieren wird, was ihr Leben und ihre Gesundheit verändern wird. Es ist gut. Angenommen, du wüsstest das alles. Du kannst es gar nicht verhindern, es wird geschehen, aber du fährst dahin und du weißt genau, heute wird noch ein Unfall passieren. Du wirst verrückt. Du kannst es gar nicht ertragen. Zum Glück wissen wir nicht alles. Wir hoffen, dass Gott uns bewahrt vor all den Dingen. Ja. Wir brauchen Vertrauen zu Gott und Gott wird alles gut machen. Er kennt unsere Zukunft. Ja, so Maria stellt sich zur Verfügung. Maria sagt, hey, Gottes Wille geschehe und so weiter. Wir sind ja als Gläubige, beten wir oft auch, Herr, offenbare dich, Herr, wirke, Herr, tu etwas, Herr, zeig dich, irgend solche Dinge. Wir wollen die Kraft Gottes sehen. Viele Menschen heute, die wollen kein theoretisches Evangelium, die wollen, wenn ich zum Gottesdienst komme, will ich was erleben, ich will was erfahren, da muss was passieren. Ich sage dir eins, wenn wir im Willen Gottes leben und im Gehorsam Gottes, dann werden wir was erleben. Dann werden wir die Kraft Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Wenn du dich von Gott gebrauchen lassen willst, wenn du bei Gott mitmachen willst, dann wirst du was erleben, glaub mir's. Dann wird was passieren. Du wirst die Kraft des Heiligen Geistes spüren und erfahren. Wir beten oft für die Taufe im Heiligen Geist, für das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Ja, dann lasst uns gehorsam sein, das zu tun, was Gott will, und wir werden diese Kraft des Heiligen Geistes spüren. Denn wenn wir in Übereinstimmung mit Gottes Willen beten, was soll verhindern, dass dieser Wille Gottes, für den wir gebetet haben, geschieht? Nichts. Wenn Gott will, dass was geschieht und wir wollen das auch und wir machen mit, dann wird das in Erfüllung gehen. So, da heißt es in Lukas 41, Vers 41, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Wer war das? Maria war die erwählte Person, die erwählte Frau, die das Kind, die den Sohn Gottes im Herz, unter dem Herzen trug, so nennen wir das. Sie war schwanger mit dem. Sie war eine gesegnete Person. Sie war ein erwähltes Werkzeug Gottes. Und dieses erwählte Werkzeug kommt jetzt zu dieser Elisabeth, die auch ein erwähltes Werkzeug Gottes war, die auch begnadigt war, die ein Wunder in ihrem Leben erlebt hat. Sie wurde schwanger über die Zeit der natürlichen Möglichkeiten einer Schwangerschaft hinaus. Und jetzt, als diese Maria die Elisabeth begrüßt, löst sich in dieser schwangeren Elisabeth ein Hüpfen dieses Kindes, so steht in der Bibel, da hüpft dieses 6 Monate alte Kind, das wird ausgelöst, dieses Hüpfen, da passiert was. Und als Elisabeth dieses Kind in sich strampeln fühlt, da fängt sie an, ein Segen auszusprechen. Gesegnet bist du. Früher hat man gesagt, du Gebenedeite. Also du bist eine gesegnete Person und. Wie heißt es da? Wo ist mein Text? Da muss ich es da lesen. Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Das war nicht. Wisst ihr, manchmal überlegen wir ja, was soll ich denn sagen, wenn der Besuch kommt? Was haben wir für Themen? Aber das, was hier geschehen ist, als Maria zu Elisabeth kam, hey, wenn gläubige Leute, wenn geistgeleitete Leute sich begegnen, dann passiert da was, dann schenkt Gott Gnade. Diese Maria kommt zu dieser Elisabeth und diese Elisabeth wird vom Heiligen Geist gebraucht, Dinge zu sagen, die sie sogar nicht einmal weiß, was sie da sagt. Wodurch kommt das Hüpfen dieses ungeborenen Kindes in der Elisabeth, nämlich der Johannes der Täufer, der geboren werden wird, zustande? Wodurch kommt dieses Hüpfen zustande? Die Bibelausleger sind sich einig, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, es heißt ja im anderen Vers, der Johannes, das, was in dir geboren werden wird, wird schon vor der Geburt mit Heiligem Geist erfüllt sein. Halleluja. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Hey, das ist doch das, was wir erleben müssen als Realität im Glauben, dass der Heilige Geist Dinge tut, wo wir sehen, dass die unsichtbare Welt, die übernatürliche Welt in unsere Sichtbare hineingreift, hineinwirkt, dass die Wirksamkeit des Heiligen Geistes sichtbar wird. Und das ist geschehen. Wisst ihr, diese Elisabeth, die sagt, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und sie spricht laut, die flüstert nicht. Gesegnet bist du, Maria. Nein, gesegnet bist du, Maria. Gesegnet bist du, Maria. Unter den Frauen. Und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Hey, da schläfst du nicht ein. Wenn jemand geistgesalbt ist, da schläft man nicht. Da passiert was. Das ist das Zentrum von Gottes Wirken. Da kann man nicht schlafen, da kann man nicht langweilig das empfinden. Halleluja. Preis dem Herrn. Gott ist am Wirken. Elisabeth fängt unter der Wirkung des Heiligen Geistes Maria, die werdende Mutter Jesu, an zu segnen. Gesegnet bist du. Hey, die Elisabeth segnet die Maria, diese alte, hochbetagte Priestertochter, diese Frau, die sich auskennt im Gottesdienstwesen. Ihr Mann ist Priester, aaronitisches Geschlecht. Diese Frau sagt, gesegnet bist du. Sie segnet diese junge Frau, diese junge Maria, dieses junge Mädchen, das jetzt schwanger ist. Gesegnet bist du. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Versteht ihr? Es ist wichtig, dass wir einander segnen, dass wir einander Segen zusprechen. Wenn Gottes Worte Prozesse auslösen, dann besonders dann, wenn wir einander segnen. Du bist gesegnet. Du bist gesegnet. Sei gesegnet. Ja, lasst uns grüßen. Sei gesegnet. Sei gesegnet. Wisst ihr, wir unterschätzen die Wirkung des Segnens oft. Wir unterschätzen es. Wir sollten es viel höher einschätzen, dass wir Segen aussprechen. Segen meint eigentlich gut reden übereinander. Gut reden. Uns Gutes zusprechen. Wie viel Negatives reden wir? Wir haben ja viel zu klagen, wisst ihr. Wir Männer über die Frauen über die Männer und über den Arbeitsplatz und über die Politiker und über die Wirtschaft. Wir haben vieles zu kritisieren. Aber wir sollten nicht mit Scheuklappen durch die Welt gehen. Wir sehen die Realität, aber wir sollten uns nicht hinreißen lassen, zu jammern und zu klagen. Ich sage das zu mir selber. Wir sollten segnen, segnen. Die Realität Gottes in die Wirklichkeit hineinsprechen, dass das Wirklichkeit wird, was Gott will. Das sollten wir tun. Wir haben diese Autorität. Das ist nicht einem Pastor oder sonst jemand, einem Evangelisten nur vergönnt und übertragen, das zu tun. Wir dürfen alle segnen, einander segnen und Segen aussprechen. Gesegnet bist du unter den Frauen. Und nun, Elisabeth sagt Dinge, die sie nur durch den Heiligen Geist wissen kann. Sie sagt nämlich, woher geschieht mir dies? Also wie habe ich das verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Hey, pass auf, die Maria kommt zu Elisabeth, ihrer Verwandten. Die geht zur Tür rein und die begrüßen sich. Nun, manche sagen, die Begrüßung im Nahen Osten hat etwas länger gedauert. Das war nicht nur die Elisabeth wurde begrüßt, sondern auch, das war viel Austausch. Wisst ihr, das ist wie wenn wir Hauskreis haben und alle kommen von der Woche und da muss man erstmal ein bisschen austauschen, was ist bei dir gelaufen, was bei dir und was bei dir. Und dann, wenn du das erzählt hast, dann hast du wieder einen Kopf für das Thema am Hauskreisabend. Und so ist, wenn die miteinander, wenn man sich lange nicht sieht, damals kein Auto, kein Flugzeug, kein was weiß ich was, kein Motorrad, sondern zu Fuß oder mit dem Esel oder Kamel reisen und das sehr lange, da konnte man nicht ständig was austauschen oder am Telefon oder sowas. Nee, nichts da. Und jetzt kommt die da rein und dann findet die Begrüßung statt. Die Begrüßung, diese Begegnung, wodurch und man nimmt, also die Ausleger der Bibel, die sagen, die Elisabeth, also die Maria, hat noch nicht gesagt, was tatsächlich passiert ist. So dass praktisch das, was Elisabeth über Maria sagt, nämlich, wie geschieht mir das, die Mutter meines Herrn, wer ist denn dieser Herr? Dieser Herr ist nicht der Zacharias, nicht ein Mensch, es ist die Mutter des Herrn, ist der Messias. Wie kann die Mutter meines Herrn, du bist die Mutter, die den Erlöser der Welt auf die Welt bringt, du bist zu mir gekommen, das sagt sie eigentlich. Das sagt sie und das sagt sie prophetisch. Das kann sie vom Natürlichen her nicht wissen, sondern weil der Heilige Geist über sie gekommen ist. Weil als das Kind in ihrem Leib hüpft, wird sie mit Heiligem Geist erfüllt. Und dann fängt sie an, prophetisch zu reden. Das wird ihr der Eindruck geschenkt, wie geschieht das, wie habe ich das verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das alle verstehen könnt, aber es ist so. Wenn wir, Gott kann Menschen eine Offenbarung schenken, eine Offenbarung, äh, was göttliche Realität ist, wie man es aber mit dem logischen Verstand vorher nicht wissen kann. Sondern du sprichst etwas aus, was du für einen Eindruck hast, ja, prophetisch reden, Inspiration nennen wir das, Eingebung von Gott. Du sprichst es aus, ohne dass du irgendwie Information darüber hast, aber du sprichst es im Glauben aus und es ist Wirklichkeit. Es ist von Gott, es ist übernatürlich geredet. Das tut Gott, das will Gott tun, das ist Reich Gottes, das ist Gemeinde. Das will Gott, das geschieht. Aber nicht nur, Gott kann jeden dazu gebrauchen und zubereiten, wenn wir reines Herzens sind. Elisabeth, diese ehrwürdige, in die Jahre gekommene geistliche Mutter, beugt sich demütig vor ihrer Herrin und nicht nur vor ihrem Herrn, sondern auch vor seiner Mutter, dieser jugendlichen und geringen Magd. Diese alte Priestersfrau, diese gestandene Person, die wird demütig vor diesem Mädchen, das schwanger ist, der man aber die Schwangerschaft noch gar nicht ansehen kann, weil sie erst ganz am Anfang ist. Wenn jemand im sechsten Monat ist, braucht man keine Prophetie mehr, dann sieht man, was los ist. Aber wenn du die ersten zwei Wochen bist oder vier Wochen, dann sieht man nichts. Und dann ist es prophetisch geredet. Wie kommt die Mutter meines Herrn hierher? Das ist prophetisch. Sie hat es nicht sehen können. Diese Frau, sie demütigt sich. Praktisch, das ist so eine Art wie vorauslaufende Gnade. Weißt du, der Herr Jesus ist noch nicht in der Krippe gelegen. Er ist noch nicht in seinem dreijährigen Dienst. Er ist auch noch nicht am Kreuz gestorben. Und schon jetzt fängt die Elisabeth an, dieses noch ungeborene Wesen zu ehren, indem sie sich demütigt. Stellt euch mal vor, das tut Gott. Das hat Gott gewollt. Das hat Gott durch seinen Geist in dieser Elisabeth gewirkt. Gott, das sagt uns auch, das ungeborene Leben ist Leben. Es ist ein Mensch, es ist ein Kind, das noch nicht entbunden, aber es ist bei Gott ein Geschöpf, das sogar die Elisabeth ehrt. Ehrt noch bevor es geboren ist. Und nun will man Weizen machen, ja, das ist halt ein Zellhaufen. Ja. Leben die Fülle. Okay, ich habe die Zeit vergessen. Ich möchte nur ein Beispiel noch nennen. Petrus. Jesus fragt seine Jünger, als er irgendwo in Galiläa ist, also in Israel, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Der eine sagen, du bist Elia, der andere irgendeiner Propheten oder Johannes der Täufer. Aber was glaubt ihr, wer ich bin? Was sagt Petrus? Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus sagt, das hast du nicht von deiner Logik erkannt. Das hat Gott dir eingegeben. Das ist eine prophetische Aussage. Und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Petrus hat eine Eingebung. Petrus hat eine Eingebung vom Heiligen Geist und sagt, du bist der Christus. Das ist Pfingstlertum. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Das ist Wirken des Heiligen Geistes in der Realität. Da geht es nicht um Lehrblöcke und Seminare. So wirkt Gott, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Ich komme zum Schluss. Und glückselig, die du geglaubt hast. In anderen Worten, hier wird hier die Begründung genannt. Maria hat dem Engel und all dem, was Gott getan hat, geglaubt. Sie hat eigentlich Gott vertraut. Sie hat das Wort Gottes ernst genommen. Wenn du heute mit Menschen über das Wort Gottes sprichst, ah ja, das haben doch Menschen geschrieben, ah, so ein altes Buch, was ist das, was ist denn das überhaupt, so heißt das, Bibel. Das ist eine Respektlosigkeit vor dem Wort des lebendigen Gottes. Das ist Wort Gottes. Hier redet Gott zu der Menschheit, zu uns. Und wehe uns, wenn wir Gott beleidigen, indem wir ihn respektlos behandeln. Das geht nicht. Es ist sein Wort und das Wort wird ausrichten, wozu es gesandt ist. Zum Schluss, man könnte eigentlich sagen, wisst ihr, Maria, ein junges Mädchen, schwanger geworden, ohne offizielle Hochzeitveranstaltung, weiß nicht, mit wem sie reden soll. Sie geht zu Elisabeth. Elisabeth, es geschieht das Wirken des Heiligen Geistes. Es wird bestätigt, Maria, in deinem Körper kommt das zur Welt, was Gott in die Welt senden will, der Sohn Gottes. Und der Johannes hüpft in diesem Leib. Das ist eine Bestätigung für Elisabeth. So Gott bestätigt es. Und diese Maria bleibt da 3 Monate, bis die Elisabeth entbunden hat vermutlich. Dann kehrt sie zurück nach Nazareth. Und zwar gestärkt im Glauben. Wir brauchen andere Gläubige und wir brauchen geisterfüllte Leute, die von Gott geleitet sind, in unser Leben hineinsprechen zu dürfen. Amen. Ich sage dir eins, wenn du mit einem von Gott gesalbten Menschen zusammen bist, so ist es mir gegangen am Anfang, wenn ich mit geisterfüllten Gläubigen zusammen war, dann bin ich immer reich beschenkt wieder nach Hause gegangen. Die Begegnung hat mich gestärkt, die hat mich stabilisiert, die hat mich gekräftigt. Das hat was bei mir gemacht, das hat mir gut getan, das hat Gott gesegnet. Ich verstehe nicht, wie manche Leute sagen können, ich kann Christ sein, ich brauche aber keine Gemeinde. Oder ich kann auch Christ sein, ich brauche auch keinen Pastor. Das finde ich nicht in der Bibel. Das tut doch gut, wenn wir uns gegenseitig stärken. Maria wurde gestärkt durch diese Begegnung mit der Elisabeth, durch diese Zeit mit Elisabeth, durch diesen Austausch, durch das Wirken Gottes. Und das brauchen wir auch. Gestärkt werden durch Begegnungen mit Gläubigen, mit geisterfüllten Menschen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die soll stattfinden. Das macht den Unterschied zwischen Namenschristentum und geisteserfülltes Christentum. Amen. Lasst uns aufstehen. Ja. 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 Amen. Ja. Gut, lasst uns da Gott danken dafür, für diese Erkenntnis. Ja. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, für diesen Bericht über Maria und Elisabeth. Wir danken dir, Herr, dass du uns die Augen öffnest, Herr, für was du getan hast im Leben dieser Frauen. Herr, du willst nicht nur im Leben der Frauen große Dinge tun, du willst auch im Leben der Männer große Dinge tun. Herr, du kannst große Dinge tun, Dinge, die wir mit dem Verstand gar nicht für Wirklichkeit halten, die wir nicht fassen können, weil sie uns zu groß sind. Aber du kannst es tun. Und Herr, wir beten darum, dass es geschieht. Besonders beten wir auch, Herr, dass Menschen zum Glauben kommen. Herr, das ist das Größte. Der Himmel freut sich über einen Sünder, der Buße tut. Und wir freuen uns mit, Herr, wenn ein Sünder Buße tun würde. Herr, wir wünschen uns das auch und beten darum auch, wenn dieser Ben und diese Brüder von Albershausen kommen. Herr, lass da einfach Menschen erreicht werden und Menschen eine Entscheidung treffen, dir nachzufolgen. Dir sei Dank und Preis im Voraus schon dafür. Amen. Wer möchte noch beten?